Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Und ich begrüße hier im Studio ganz herzlich Joachim Zelter. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da bin. Ja.
Herzlichen Glückwunsch auch zum Geburtstag noch nachträglich. Du bist 60 geworden und du demnächst kommt ein neues Buch. Und wir haben aber diesen Geburtstag jetzt zum Anlass genommen, auch nochmal zurückzublicken ein bisschen auf dein Lebenswerk. Und explizit, du hast selber auch gesagt, du möchtest über Scheitern sprechen. Warum ist dir Scheitern wichtiger jetzt als zum Beispiel jetzt über Erfolge zu sprechen?
Oh ja, ich bin, glaube ich, so ein Mensch, der eine Affinität zum Scheitern hat. Es gibt den schönen Satz über von Samuel Beckett, der mal gesagt hat, mich interessiert nur das Scheitern und das auf höchstem Niveau. Also das Scheitern ist ja auch schon ein Prinzip der Literatur. Literatur zeigt eigentlich wenig so Erfolgsmodelle, sondern geht eigentlich ständig mit Scheitern um oder mit irgendwelchen Mangelsituationen. Jeder Roman beginnt eigentlich mit einer, wenn es ein guter Roman ist, mit einer Mangelsituation. So ein erster Satz wie von John von Düffel, wobei das Beste war, dass eigentlich alles gut war in meinem Leben, ist eigentlich kein guter Romanbeginn, sondern du gehst eigentlich immer von etwas aus, was nicht stimmt oder was nicht funktioniert. Von daher ist das Scheitern schon irgendwie auch in der DNA der Literatur angelegt und auch in meinem Leben. Also ich kann mich immer nachts sehr gut an all die kritischen Stimmen erinnern, an all die Niederlagen, an all die Tiefschläge und eigentlich wenig an das Gute. Das ist vielleicht auch eine Charakterschwäche, ja.
Aber es ist eben Teil und es aber auch quasi treibt dich ja auch an.
Ja, in gewisser Hinsicht, weil ich schaue so zurück auf die Bücher und sehe dann so es gibt ja ein objektives Scheitern, dass man einfach sieht, okay, die Bücher haben sich schlecht verkauft oder sie haben nicht das erreicht, was der Verlag oder ich mir gewünscht haben. Bei anderen Autoren sieht man vielleicht 3-4 Bücher und dann eine 5 Meter lange Latte mit Preisen. Bei mir sieht man eine 5 Meter lange Latte mit Büchern und 1-2 Preisen. Also es ist ja auch ein objektives Scheitern, dass objektiv nicht viel erreicht wurde mit den Büchern. Aber dann auch ein subjektives Scheitern, dass man zurückschaut und denkt, naja, das hätte ich anders schreiben sollen oder da war ich nicht wirklich bei mir oder da bin ich unzufrieden. Andererseits gibt es auch Momente, wenn ich dann Bücher ganz lang nicht mehr lese, also meine eigenen Bücher und blätter mal durch, so nach 10 Jahren bin ich dann auch wieder positiv überrascht, dass es mir sogar auch gut gefällt. Aber es bleibt so bei mir schon eher das Gefühl, dass gerade bei dem 60. Geburtstag, also schon selbst wenn ich den Nobelpreis hätte, wäre für mich die Zahl 60 schon eine Form von Scheitern, ja.
Echt? Wieso? Ist das...
Keine Ahnung. Das Alter vielleicht auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo Alter eben immer assoziiert ist, eigentlich mit Ende, mit nicht mehr zukunftsträchtig. Bei einem jungen Autor oder bei einer jungen Autorin kann man immer sagen, ja, aber sie ist doch noch so jung. Und das sind solche Potenziale, wie bei einem jungen Fußballspieler. Aber ein 60-jähriger Fußballspieler, da sieht man natürlich auch nicht mehr viel Potenzial für die Zukunft. Also irgendwann kann man sich dann mit so einer Zahl plötzlich nicht mehr vormachen, ja, aber mit dem nächsten Roman wird alles besser. Oder bald werde ich mich nochmal steigern oder so. Sondern es ist, glaube ich, beim Schreiben auch schon so wie bei einer körperlichen Sportart, dass man irgendwann merkt, dass der Zenit auch überschritten ist, dass man nicht mehr so viel Kraft hat, nicht mehr so viel Feuer hat, was brennt. Und dann merkt man eben so, um mit Shakespeare zu sprechen, dass dann so das frühe Greisenalter beginnt oder so that I can unburthen crawl towards death. Dass man so langsam damit anfängt, dem Ende zuzukriechen. Und dieses Alter ist quasi auch schon fast eine pararassistische Größe. Insofern pararassistisch, weil du wirst diskriminiert aufgrund etwas, wofür du ja gar nichts kannst. Aber alle werden ja alt. Von daher werden alle dasselbe Schicksal haben. Das ist dann durch einen Unterschied zu Faktoren wie Hautfarbe. Aber es ist schon sehr massiv, diese Art der Aushebelung von zum Beispiel von dem Gleichstellungsgesetz, was da überhaupt nicht gilt. Es gibt ganz viele Stipendien, Preise oder Prozesse in der Literatur, wo das Alter der entscheidende Faktor ist, wo du eigentlich in dem Alter, in dem ich bin, wenn du es da nicht geschafft hast, bist du quasi verloren.
Warum gilt es da nicht, das Antidiskriminierungsgesetz?
Es würde gelten, wenn man sich hinstellen würde und würde dagegen klagen. Dann würde man damit auf jeden Fall durchkommen. Aber man hat dann auch gar nicht mehr die Kraft dazu. Also ich bin da innerlich sehr empört über sowas. Gar nicht, dass eine Lektorin eines Verlages sowas zur Auflage macht, sondern eher empört über alle in dem Umfeld, die sowas gewähren lassen, die achselzuckend sowas hinnehmen. Also auch empört über mich selber, dass ich da nicht aufstehen sage, aber wie kann man so etwas, es wird ständig ausgegrenzt, abgegrenzt, selektiert. Warum muss man das an dem Alter festmachen? Es ist völliger Wahnsinn. Aber wahrscheinlich ticken solche Leute etwa in der Art, wie ich das gerade so referiert habe, dass man Autoren in meinem Alter eigentlich nicht mehr helfen kann. Die können dann vielleicht noch allenfalls einen historischen Roman über das 19. Jahrhundert schreiben, über die Kindheit von Prinz Charles. Es sind vielleicht selber Figuren schon wie Prinz Charles und das sind eigentlich eher Witzfiguren. Und
dann kann man auch König werden.
Genau, aber leider ist mir dieser Weg verbaut. Seitdem es wird in Deutschland noch die Monarchie eingeführt. Also von meinem Englisch her könnte ich das. Ich könnte fast schon so gut sprechen wie Prinz Charles, aber auf Englisch, nicht auf Deutsch.
Und es fasziniert dich auch bis heute und ist eben auch Teil dieses anglophilen Wahns.
Diese Sprache, dieser Sound von einem jemand wie Prinz Charles, diese ersten Reden. With all right and duties to confer it upon younger shoulders and absolutely part of the game. Und das ist natürlich alles so mein vollendetes, ja, was ist schon vollendetes Englisch? Kann ja auch neuseeländisch oder amerikanisch sein, aber für mich ist das eben so der Inbegriff einer Sprache, die ich eben liebe. Da bin ich dann hin und her gerissen zwischen Nietzsche-Satz, die Welt ist nur noch als ästhetisches Phänomen zu rechtfertigen und dass man natürlich fragt, ja, ist es natürlich ein groteskes Ritual, wie in einem Ein Außenstehender würde das einfach sagen, ja, das ist ja ein völliger Wahnsinn. Andererseits hat dieser Wahnsinn die Konsequenz, dass gerade durch die Monarchie sowas wie Großbritannien überhaupt noch zusammengehalten wird. Also kann schon sehr gut sein, dass jetzt, wo Prinz Charles König wird, dann auch Wales und Schottland zunehmend Tendenzen haben, das Königreich zu verlassen. Und bei Königin Elisabeth gab es da noch eine gewisse Reserve in Schottland, weil die Schotten dann doch Elisabeth sehr, sehr mochten und immer noch mögen und da so eine gewisse elective affinity, eine gewisse Wahlverwandtschaft war bei aller Distanz zu dem Vereinigten Königreich.
Und hat die ganzen Geschichten rund um die Monarchie und auch mit Shakespeare, vermischt sich da dann auch so ein bisschen Realität und auch eine Art von Fiktion, oder dass es wirkt, wie wenn sich's ein Romancier ausgedacht hätte.
Genau, also kann man gar nicht unterscheiden. Das ist eine Form von Fiktion. Das ist so ein literarisches Phänomen. Aber man kann sagen, viele Dinge sind Fiktion. Also ein Außenstehender würde auch sagen, was beschäftige ich mich von morgens bis abends mit Fußball? Es gibt in der Soziologie und der Politikwissenschaft so systemtheoretische Ansätze, wo man sagt, dass politische Systeme bestehen aus Politik, aus Wirtschaft, aus Anpassung an Krisenerscheinungen und dann gibt es das sogenannte Latency Subsystem, das heißt so diese symbolische Welt, die eigentlich gar keine objektive Relevanz hat, aber diese symbolische Welt bestehend aus Monarchie as a dignified part of a political system oder auch Fußball, das sind symbolische Welten, die aber am Ende für den Alltag von Menschen viel, viel wichtiger sind als diese real existierenden ökonomischen Welten oder politischen Welten. Über Weizsäcker bis zu dem jetzigen Bund, alle Bundespräsidenten auf einmal quasi sterben oder in einer Figur enthalten sind. Das ist einfach so etwas, was für uns sehr schwer nachvollziehbar ist. Das sind ganz andere Zeitabläufe. Königin Elisabeth, der erste Premierminister, war Winston Churchill. Der wurde, glaube ich, 1874 geboren, also im viktorianischen England. Und da werden also Brücken geschlagen mit zwei Biografien über drei Jahrhunderte. Und ich glaube, das Faszinierende in England oder für andere Menschen ist auch dieses Vergänglichkeitstrauma. Wir haben alle Angst irgendwie vor dem Tod, vor dem Sterben, können damit nicht umgehen. Und durch solche Rituale kann man so suggerieren, als ob man den Tod irgendwie überwinden kann, durch solche gewaltigen Traditionen und Zeit.
Aber immerhin kommen noch weitere Bücher in der Edition Klöpfer heraus, so eben auch dein neues Buch Professor Lear. Und dass man nicht mit dem ganz schlimmen Finale aufhören, sondern dieses Buch, das besprechen wir dann hier auch und hören Auszüge. Na, in 14 Tagen kommst du nochmal, 26. September, dann wirklich mit Ausschnitten und dann mal wieder eine Stunde ein Buch. Und ja, aber ich finde auch toll auf so ein Lebenswerk und auch mal, ja, auch die dunklen Seiten des Literaturbetriebs wird ja auch gerne ausgespart oder ne, so offen und schonungslos auch sein Inneres nach außen zu kehren, das gebührt auch großen Respekt und vielen Dank dafür.